Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
Folge 9 unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Mein Name ist Michael Herl und ich heiße Sie herzlich willkommen. Wie hat Ludwig Erhard gesagt? Ich heiße Michael Herl und Sie herzlich willkommen. Ne? Ja, zusammen mit meinem hochgeschätzten lieben Kollegen Filippo Tiberia bin ich Ihr Gastgeber dieses Podcasts. Willkommen nochmal und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
Auch von meiner Stelle, Michi. Also heiße ich die Leute herzlich willkommen und unseren heutigen Gast, auf den wir gleich kommen. Letzte Woche war, wie viele von Ihnen ja noch wissen, der Schauspieler und Comedian Jochen Döring bei uns zu Gast. Der war allerdings live hier im Theater. Heute ist unser Gast virtuell, da er es vorzieht, in Berlin zu wohnen. Und wir haben zahlreiche Fragen und Kommentare bekommen. Danke dafür. Zwei davon waren einmal Marvin, 9 Jahre, und sein Vater Robert, vermutlich keine 9 Jahre, schreiben uns, hoffentlich gibt es dieses Jahr im Sommer wieder ein Stoffelchen. Das ist das Kinderprogramm bei unserem Festival im Güntersburgpark. Und dann wünscht sich sowohl Marvin als auch Robert den Ritter Rost. Da sind wir gestern gar nicht drauf eingegangen, Michi, ne? Dass Jochen ja auch Kindertheater spielt.
Ja, wir können nicht auf alles eingehen.
Ja, und er fragt jedenfalls, ob es dieses Jahr denn wieder nicht nur ein Stoffelchen gibt, sondern dass, ob Ritter Rost dann auch daran teilnehmen. Das können wir nicht versprechen. Es sieht nicht gut aus, sagen wir mal so viel.
Aber das können wir versprechen.
Dass es nicht gut aussieht. Ja, das ist allerdings wahr. Wenn Sie die Folge verpasst haben, dann können Sie das natürlich jederzeit im gut sortierten Podcast-Fachhandel nachhören. Und jetzt freue ich mich sehr über unseren heutigen Gast, der wie gesagt in Berlin weilt. Und da wir letztes Mal festgestellt haben, dass wir die Lobhudeleien über unsere Gäste jeweils mit dem Adjektiv wunderbar einleiten, möchte ich jetzt sagen, das trifft nicht auf den fantastischen Klavierkabarettisten und Autor Marco Tschirpke zu, der uns jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Marco.
Hallo auch von mir.
Moin, guten Tag.
Tag.
Nach Berlin.
Oder sollen wir dich einleiten mit geht so?
Wie auch immer, jede Einleitung ist willkommen.
Ich bin Arsch. Sehe, alles ist erstunken und erlogen. Aber so ist nun mal die Welt, gell?
Nee, dass wir uns freuen, dass er da ist, ist nicht erstunken. Und
nee, er ist da, stimmt, ja. Okay. Ja, er ist Gast, ja. So viel ist schon mal klar. Alles weiter sehen wir jetzt gleich. Ich freue mich trotzdem drauf, auf dich. Und da sind wir nämlich auch gleich bei der Welt. Nämlich die Welt funktioniert nur mit Geld, wie man weiß. Und das gibt's in dieser Woche von einer entzückenden Zahnarztpraxis. Die ist nämlich unser...
Der Sponsor der Woche.
Die Praxis Mokadam in Frankfurt-Bockenheim. Er hat uns schon mal unterstützt und wird uns auch in dieser Sendung unterstützen. Wir tun das nicht, weil der ein Zahnarzt ist, der viel Geld hat und es loswerden muss. Ganz im Gegenteil, das ist ein guter Mann, der weiß, was er tut. Zum Beispiel, ich bin ja seit vielen Jahren Patient. In dieser Praxis gibt es Menschen aus aller Herren Länder. Das ist Frankfurt. Ich schätze mal so wie die Frankfurter Eintracht. Mit irgendwie 19 Nationen, die da in der Mannschaft vertreten sind. So viele Personen gibt's da, die da als wie die alle heißen. Früher waren es Zahnarzthelferinnen, heute heißen die ja anders. Ja? Im MTU, MBBU, auf die Dool oder irgendwas. Jedenfalls Zahnarzthelferinnen und Zahnarzthelfer und auch die Zahnärzte. Er selbst ist gebürtiger Iraner und Grieche gleichzeitig. Eine brisante Mischung und furchtbar guter Kerl und extrem guter Zahnarzt. Und Riesenpraxis, man denkt zuerst, es ist das eine Zahnklinik, aber wenn man dann drin ist, dann merkt man zu schätzen, dass das eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre ist. Am angenehmsten übrigens die Espressomaschine im Wartezimmer. Allein das ist schon ein Grund, da hinzugehen. Zahnarztpraxis Mokadam in Frankfurt-Bockenheim.
Wunderbar. Und jetzt ist es wieder soweit, Michi. Ich weiß, dass du dich immer zierst, aber die Leute rufen danach. Deine Meinung in 100 Sekunden.
Michis Meinung in 100 Sekunden.
Nico, kannst du dir vorstellen, wie das ist? Man muss jede Woche eine Meinung haben. Ist doch entsetzlich. Ich muss das. Ich habe mir jetzt wieder eine Meinung überlegt, obwohl ich ja sonst ein meinungsloser Mensch bin. Aber meine Meinung ist eine, die habe ich letzte Woche, als der geschätzte Jochen Döring hier war, mir gebildet. Und zwar während des Gesprächs mit ihm und vor allem auch hinterher haben wir noch gesprochen. Er hat ein weises Wort gelassen ausgesprochen. Er sagt, er habe während des Shutdowns da, habe er mal wieder gemerkt, wie im Endeffekt ihm das doch gut getan hat, dieses Jahr. Das Jahr mit Corona. Klingt natürlich erstmal vermessen, sowas zu sagen, aber er kommt finanziell einigermaßen über die Runden, sagt er. Gut, ein Schauspieler braucht per se nicht so viel angesichts der Gagen, die da gezahlt werden. Was übrigens ein eigenes Thema ist, was auch anzuprangern gilt mal. Aber er sagt, er hat jetzt gemerkt, dass er die Jahre zuvor viel zu viel gearbeitet hat. Ich habe es ihm auch gesagt, ich habe es ihm angesehen letzte Woche. Ich kenne ihn seit etlichen Jahren und er kam immer so gehetzt daher, immer keine Zeit, er muss nicht hier, dies und jenes. Und jetzt kam der gestern daher wie so ein kleiner Dalai Lama und in sich ruhend, aber jetzt nicht gespielt, sondern es kam von innen, eine innere Ruhe, hat er ausgestrahlt. Nee, im Ernst jetzt, das ist jetzt kein Quatsch. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Ich habe da noch gefrotzelt, habe gesagt, ich könnte die Lufthansa auch machen. Dann sage ich, ja, wir haben festgestellt, wir sind früher viel zu viel geflogen. Was ja auch stimmt. Das war ein Wahnsinn mit dieser Fliegerei. Und so gab es auch sonst viele, viele Wahnsinns, bei denen die Leute jetzt erst gemerkt haben, was für ein Wahnsinn das war. Was sagt uns, dass wir uns selbst, Frau Merkel würde sagen, innehalten? Bis mal überlegen, was haben wir vorher für ein Leben geführt? Und wenn dieser Corona-Wahnsinn mal ein Ende finden sollte, was können wir uns von dem, was wir an Erkenntnissen gewonnen haben während der Pandemie, vielleicht mitnehmen ins Leben nach der Pandemie? Meine Meinung zum Sonntag.
Wie sieht es bei dir aus, Marco? Hattest du die Zeit genutzt, um zu entschleunigen? Du, der du ja stets auf der Überholspur lebst.
Nein, mir fiel jetzt ein bei den Ausführungen von Michi, dass schon bei Goethe natürlich so ein Gegensatz angelegt ist zwischen Meinung und Weltbild. Dass Goethe im Grunde sagt, eine Meinung, naja, die hat man morgen so und morgen so. Man solle sich doch lieber auf ein Weltbild kaprizieren, um da etwas sicherer auf den Füßen zu stehen. Darf ich noch eine andere Frage stellen zum Thema 19 Nationalitäten für 11 Nationalspieler?
Natürlich, ja, nur zu, deswegen sind wir ja hier.
Die haben mehrere Nationalitäten, oder war es ein Scherz? Wer weiß.
Eintracht Frankfurt hat in der Tat 19 Nationalitäten in seiner Mannschaft. Gut, die haben nur 11 Spieler, ich weiß. Nee, also im Kader, im gesamten Kader.
Okay, also auch der Masseur.
Nein, ist dann alle Spieler.
Achso, zwei Besetzungen.
Es gibt ja Ersatzspieler und Ergänzungsspieler. Ja. Und du kannst ja nicht mit 11 Leuten eine ganze Saison durchspielen. Du hast also etwa 20, 24 Leute an Spielern da zur Verfügung gestellt.
Ja, verstehe.
Und darin finden sich 19 Nationalitäten. Österreich und Deutschland sind als zwei gezählt. Ne?
Aber dürfen nicht nur 5 auf dem Platz sein? Oder wie war das?
5, ja. 5 gegen 5. Ja, und 7 Schiedsrichter. Und 9 Bälle. Das ist Fußball, Philippo.
Ah ja, okay. Ich bin ja nicht so firm.
Jetzt weiß es ja.
Jetzt weiß ich es.
Fragen hast. Und jeder Schiedsrichter hat 4 Pfeifen. Ja, musst du auch noch wissen. In verschiedensten Tonarten.
So entstand die Vuvuzela.
Genau.
Ja. Apropos Vuvuzela. Wir kommen jetzt zu der beliebten Rubrik, das Geräusch der Woche.
Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
Kurz und bündig, das sollte zu dir passen, Marco. Und, irgendeine Idee?
Also, bevor ich wusste, dass es sich um ein Wortspiel handelt, hatte ich auf eine Veterinär-Stomatologie getippt, also ein Pferdezahnarzt, weil ich ja gedacht habe, das Pferd, klar, das kann man nicht hören, weil es ja unter Vollnarkose behandelt wird. Aber wenn es auf ein Wort hinausläuft, dann auf Schlagbohrer.
Falsch, aber wir lösen am Ende der Sendung auf. Da hast du nochmal die Chance reinzuhören.
Wird nicht in der Pferdezahnheilkunde auch Schlagbohrer verwendet?
Das hätte vielleicht gepasst, ja.
So kam er ja dazu. Bevor wir jetzt ins Plauschen kommen, widmen wir uns erstmal der Frage der Woche.
Die Frage der Woche. Frühling, Sommer, Herbst und Günther. Welches ist deine Lieblingsjahreszeit und warum?
Die Frage geht an mich?
An uns alle, aber du zuerst, denn du bist der Gast.
Es ist ein bisschen wie die Frage von Kindern, irgendwie, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsessen? Und ich muss immer verneinen, warum sollte ich denn mir eine aussuchen? Nee, also mir ist der Sommer tatsächlich am liebsten, weil ich so ein Frostköttel bin, das ist der einzige Grund.
Aber bist du nicht auch froh, dass wir vier haben?
Nee. Nö. Nee, ich könnte mir durchaus vorstellen, im Süden zu wohnen, wo dann irgendwie gar keine Schneeflocke vorbeiguckt.
Okay, also bei mir ist es der Frühling. Ich finde den Frühling.
Also jetzt?
Genau, ich finde den Frühling am schönsten, weil so abwechslungsreich und alles blüht auf. Mag ich sehr, vor allen Dingen, es wird stetig heller. Ja. Du, Michi?
Ist das egal. Das ist vollkommen egal. Ich habe andere Sorgen. Ich guck raus, dann sehe ich, wie es ist, und dann weiß ich es aus.
Hast du eine Übergangsjacke?
Ja, ja, selbstverständlich.
Ja?
Ja, ja. Die trage ich das ganze Jahr. Übergang kommt zum nächsten Jahr, ja, dann auch. Dann widmen wir uns doch etwas wirklich Wichtigem, weil genug Quatsch haben wir jetzt gemacht. Jetzt kommt der ernsteste Mensch dieses Universums zu Wort, nämlich unser heutiger Gast, Marco Tschirpke. Nochmal herzlich willkommen, mein Lieber. Guten Tag. Und was du für einer bist, das hören wir jetzt übrigens.
Der Gast der Woche. Marco Tschirpke, geboren 1975, studierte nach einer unvollendeten Ausbildung zum Musikalienhändler, Tonsatz und Klavier an der Folkwang Hochschule in Essen. Irgendwann zog er, wie alle, nach Berlin. Seit 2003 tritt er mit seiner einzigartigen Kunstform, den Lapsusliedern, auf, die schon heute das Zeug dazu haben, Klassiker zu werden. Der vielfach preisgekrönte Musikkabarettist verfasst indes auch Gedichte und Kurzgeschichten. Der Ullstein Verlag beschreibt das so: Was der Espresso für Kaffeeliebhaber, ist Marco Tschirpkes Wortkunst für die übersättigte Kabarettwelt. Hochkonzentriert, schwarz, kurz und wirksam. Und Harry Rowold hat das Dilemma Tschirpkes treffend mit den Worten zusammengefasst: Wem Heinz Erhard zu naiv kindlich, Robert Gernhardt zu unpolitisch und Goethe zu langohrig ist, der findet in Marco Tschirpke auch keine Alternative. Wir jedenfalls finden, dass er zu den ganz Großen seiner Zunft zählt und sind froh, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Marco Tschirpke.
Einspruch.
Und das war
erwünscht.
Wir hören.
Im Grunde ist das mit der Knappheit und dem Podcasten so eine Sache, die sich ganz schön doll in den Schwanz beißt.
Wem sagst du das? Und du rennst offene Ohren ein. Ja, was hättest du denn gern länger gehabt und anders?
Nein, ich meine nur das Formelle.
Ja, ja.
Der Podcast ist ja quasi das Styropor zwischen den sich austauschenden Menschen. Und Kommunikation ist ja häufig nichts weiter als gegenseitige Bestätigung. Es werden ja wahnsinnig wenig Informationen eigentlich ausgetauscht zwischen den Menschen. Das meiste ist ja eher so aus dem Bereich der Gefühlswelt und der Mentalität und des Gemütszustands. Deswegen, aber warum auch nicht?
Ist ja auch sicherlich frage ich, welche Informationen würdest du denn gerne austauschen wollen? Du hast hier die Gelegenheit.
Naja gut, wir können natürlich mit der Destabilisierung des Kapitalismus beginnen.
Ja. Da war ich auch schon mal dran.
Und der Frage?
Dem Thema.
Gut, dann stelle ich dir meine erste Frage direkt. Sie lautet: Lässt sich mehr als ein Partikularinteresse eigentlich vertreten?
Selbstverständlich. Ja, aber allemal.
Das ist sozusagen der Punkt, über den ich tatsächlich ernsthaft nachdenke, weil die Frage immer ist, ob man gegenwärtig bereit ist, Verbesserungen vorzunehmen am gesellschaftlichen Zustand. Oder ob man sagt, nö, ich warte mal auf eine historische Situation, wo die Revolution eh vor der Tür steht. In Klammern, nie in meinem Leben.
Deswegen habe ich so spontan Ja gesagt, weil es geht immer. So einfach ist es. Man muss es nur wollen und machen.
Als Individuum oder als Masse?
Klar, alles ist ein Individuum.
Also ich finde das in der praktischen Umsetzung schon verdammt schwierig, zumal in den gegenwärtigen Zeiten ja schon fast hoch anzurechnen ist, nicht bekloppt zu werden. Also es ist ja interessant, dass auf einen staatlichen Blödsinn auch mit einem Gegenblödsinn reagiert wird und die Vernunft da doch oft zu kurz kommt.
Das sagst du was. Dabei wäre es doch so einfach, ne? Mit der Vernunft in der gegenwärtigen Situation. Man muss gar nicht viel tun, um vernünftig zu handeln. Angesichts der überschäumenden Unvernunft.
Naja, wahrscheinlich ist es so, dass man sich Oblomov-like aufs Sofa setzen kann und damit schon dem Weltgeist einen Gefallen tut.
Ja, du steckst niemanden an, zum Beispiel. Genau. Es sei denn, es sitzt einer neben dir.
Tut's nicht.
Siehst du?
Also du steckst niemanden mit deiner Blödheit an.
Ja, das ist dann gemeint.
Zählt aber auch dazu.
Ja, natürlich. Aber ansonsten konntest du dich schon wiederfinden in der Lobhudelei.
Ach so, ich entschuldige, ich habe da gar nicht
gar zu, nicht hingehört.
Das,
ja.
Nee, das.
Ach so, also haben wir die ganze Zeit umsonst geredet.
Ja.
Okay, verstehe. Schön, wenn die Leute nicht zuhören, die das. Podcast. Ja.
Das ist also, ohnehin sozusagen. Ich will mal, darf ich kurz eine kleine Anekdote
berichten? Du seid ja schon dabei, Anekdoten aneinander zu reihen. Also mach weiter.
Man nennt es Leben.
Die so. Perlenkette.
Such is life.
Mich hat die Kabarettistin Lisa Pollitt vor 10 Jahren vielleicht mal gefragt, Marco, die meisten Leute, die auf die Bühne gehen, haben doch eigentlich eine Profilneurose. Die haben doch eigentlich einen Hau.
Mhm.
Wo ist denn deine Macke? So, und ich sage, ich glaube, ich habe jetzt nicht so eine Macke. Ich vermisse zum Beispiel auch das Auftreten so gut wie gar nicht jetzt seit einem Jahr. Das ist irgendwie anders vielleicht als bei Kollegen. Und warte mal, ich habe den Faden verloren, jetzt schon.
Das fing aber gut an.
Die Kollegin hat dich auf die Macke aufmerksam gemacht.
Ja.
Da warst du.
Lisa fragte nach deiner Macke.
Ja, aber davor war ich doch auf dem Weg.
Warst du nicht beim Podcast, weil du nicht hingehört hast?
Ach ja, genau. Dass ich sozusagen auf Lobhudelei irgendwie immer nur verschämt reagiere oder
ja.
Weil es immer sozusagen das Vergangene aufwertet und nicht das vielleicht noch Zukünftige, was man ja eigentlich im Kopf hat. Also man will ja weitermachen und man will ja nicht irgendwie ständig nur irgendwelche Preise entgegennehmen und dann hat man die Hände voll und dann schleifen sie auf dem Boden und deswegen ist es irgendwie für mich angenehmer, das Selbstvertrauen daher zu ziehen, dass man was Vernünftiges herstellt. Das ist ja letztlich der eigentliche Impetus. Und die Reaktion, gut, wenn sie freundlich ausfällt darauf, okay, man nimmt es so mit.
Das heißt, du bist dir selbst genug.
Es ist eine gewisse Selbstgenügsamkeit dabei, ja. Die ist aber erblich bedingt. Das,
naja, dann geht's ja.
Ja.
Das ist ja nicht so schlimm.
da gibt es nichts von Ratiofarm. Okay.
Aber du hast es in Rathenow ja immerhin zum Sohn der Stadt geschafft. Wusstest du das?
Dafür muss man ja nur geboren werden.
Nee, ach so, das ist so ein Wikipedia-Anhängsel. Ach, Wiki, ist man ja.
Genau. Und du bist mittlerweile Sohn der Stadt.
Aha.
Das steht bei mir auch im Papier. Mal
bei mir steht es nicht.
Ja?
Nee.
Opa Ursel oder wo war das?
Wo ich geboren bin?
Ja.
Nee, das verrate ich nicht, sonst steht es ja auf Wikipedia.
Ach nee, dann stehst du nicht automatisch als Sohn der Stadt da drin, wenn du es hier verleihst.
Ja, ich muss ja was geleistet haben, habe ich aber nicht.
Ach so, ja, das ist der springende Punkt. Ja.
Also findest du hast ausreichend viel geleistet, um auf Wikipedia als Sohn der Stadt Rathenow genannt zu werden?
Ich bin bereit, alle Städte Deutschlands zu adeln mit meinem Namen. Wenn Sie anfragen, bitte, und wenn Sie es nicht tun, auch.
Derlei interessiert dich überhaupt nicht.
Na, es ist ja absurd, wie tatsächlich so kleine Dorfgemeinschaften mit irgendwelchen, mit irgendeinem Schiller, der mal auf der Wiese gesessen hat, dann eine Bronzetafel gießen lässt und die dann dort installiert, um die eigene Provinz quasi aufzuwerten. Das hat was Niedliches auch, ja.
Kannst du Theodor Fontane belegen? Mit den Birnenbäumen gibt es da markant viele?
Du meinst, weil ich hier in Brandenburg bin?
Ja genau, im Havelland. Nein, du bist ja jetzt in Berlin, aber du kommst ja aus Brandenburg.
Ja, ja. Ach na ja, es wird schon Birnenbäume geben, nehme ich an.
Vermutlich.
Im Piemont gibt es übrigens kaum Kirschen.
Aber ja, die Piemont-Kirsche ist tatsächlich eine Erfindung, ne? Ja, die gibt es überhaupt nicht. Eben. Das ist kein botanisches.
Nee, die haben kaum Ding. Kirschen da. Da gibt es in Wanne-Eickel mehr.
Ich verrate jetzt ein Geheimnis, Michi, okay? Ja,
was ich höre.
Meister Propper lebt auch nicht.
Lieber. Und Clementine? Die gibt es nicht.
Clementine gibt es, glaube ich, meist. Wobei auch, da ist ja die Frage, zum Beispiel mit dem Kiwi. Wer hat den Namen zuerst gehabt?
Der Vogel oder
die Frucht? Die Flunz, die sonntags im Fernsehen ist.
Genau.
Ja.
Andrea.
Ja. So, das Niveau sinkt immer weiter. Wir sind am guten Weg. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei Harry Rowohlt. Hat er dich wirklich leibhaftig aufgesucht?
Wir sind einander begegnet, als wir ein Theaterstück von Peter Hacks gelesen haben im Politbüro. Das war zusammen mit Monika Bleibtreu, als sie auch noch unter uns weilte. Wir haben die Höflichkeit der Genies dort gelesen, zusammen, ein Dramolett von Peter Hacks. Und dann gab es noch ein zweites später. Also es gab sozusagen zwei Schnittstellen, da kam die Verbindung dann zustande, ja.
Und Peter Hacks ist schon dein großes Idol.
Peter Hacks ist schon wichtig, ja. Ist so ein Sozialisationsfaktor wie Prince oder ein paar Brasilianer, ja. Musikalisch.
Ja, ja. Kannst du unseren Zuhörern und Hörerinnen natürlich erklären, wer das war? Für die, die es nicht wissen.
Peter Hacks?
Der Goethe des Ostens.
Ja, genau. Es gibt ja im Grunde im Westen oder in der Bundesrepublik gab es einen Schriftsteller und im Osten gab es einen Schriftsteller. Im Westen war es Arno Schmidt, der konnte schreiben und im Osten konnte Peter Hacks schreiben und alles andere, naja. Mhm. Also ich würde jetzt zum Beispiel Günter Grass nicht zu den Schriftstellern zählen oder so.
Ja, Wiglaf Droste hat es ja mal gesagt, dass der im Gegensatz zu Hacks ein Stümper war.
Unbestritten.
Ja, der weilt ja leider auch nicht mehr unter uns. Aber den mochte ich sehr.
Was auch schade ist, ich habe ihn ja mehrmals versucht, persönlich anzugreifen. Man muss sich ja die Feinde nach Kragenweite suchen. Jetzt ist er nicht mehr da. Typisches Kabarettistenschicksal.
Zu den Lapsusliedern. Ist es mehr Lied oder mehr Lapsus?
Ich fürchte, es hält sich die Waage, weil es irgendwie als Lied immer zu kurz ist. Es weckt ja kaum die Emotionalität, die ein normales Lied zu erreichen vermag. Mit anderen Worten, Wiederholung ist ja das, worauf das menschliche Herz reagiert. There's joy in repetition, würde der Amerikaner sagen. Nee, ich weiß nicht, es ist ein kopfiger Ansatz tatsächlich. Es ist, ich und die Schlagerparade, das wird nicht passieren.
Also Aphorismus als Leitbild?
Nee, als Leitbild nicht, sondern als Ausdruck des eigenen Unvermögens. Ich würde schon gerne mal was Längeres machen. Ich würde schon gerne mal am Stück was hier arbeiten und vielleicht was mit 4 Strophen. Fände ich schon doll.
Also von den musikalischen Fähigkeiten und auch den texterischen wärst du doch soweit. Du willst nur nicht.
Nee, es ist schwieriger. Das muss ja dann gebaut sein. Das muss ja auch trotzdem noch eine Struktur und einen inneren Zusammenhalt haben. Ich finde sozusagen, das Perlenschleifen liegt mir einfach mehr als das, jetzt ein schönes Gegenbild.
Als das Aneinanderreihen der Perlen.
Das lassen doch mal, er brütet.
Ja, er brütet, aber auch nur, um sein Unvermögen zu bewildern.
Ja. Kreiste und gebar eine Maus. Kommt jetzt noch was, oder?
Nee, jetzt kommt von meiner Seite jetzt nichts. Ich bin ganz ausgedörrt.
Ja, der Ansatz war schön.
Die Dörte in mir.
Ich habe mich sehr gefreut auf das, was da jetzt kommt. Es kam halt nichts. Schade, irgendwie.
Kommt von dir was?
Von mir? Mhm. Jede Menge könnte kommen.
Ja, mach doch.
Ich könnte zum Beispiel den Marco fragen, wie es jetzt weitergeht bei ihm. Soll ich das mal tun?
Mach das doch mal.
Marco, wie geht's denn weiter mit dir?
Beruflich,
so,
privat? Dein
kleines Leben. Sowohl beruflich als auch privat. Privat interessiert uns nicht hier. Wir sind ja eine professionelle Sendung und kein Boulevardmagazin. Ja. Aber beruflich.
Das ist gar nicht so entscheidend. Ich habe ja auch noch einen alten Abschluss und könnte in der Musikalienbranche vielleicht doch nochmal anheuern, wenn es hart auf hart käme. Ich arbeite einfach die ganze Zeit und ich schreibe auch die ganze Zeit und nehme Sachen auf und habe die Zeit nutzen können, um diese ganzen Techniken zu lernen, weil ich ja nicht ins Tonstudio gehen kann. Deswegen also jetzt selber aufnehmen, mischen lernen, was eigentlich ein Leben in Anspruch nehmen kann, damit man das wirklich kann. Und das ist die eigentliche Wohltat des gegenwärtigen Zustands, dass man eben tatsächlich Sachen machen muss oder auch will, die einen unabhängiger machen von anderen Instanzen. Man wird ein wenig selbstständiger, also zumindest mir geht's so. Und es ist, glaube ich, auch ein Gradmesser, ob Familien funktionieren. Eine Familie, die jetzt noch intakt ist, wird es auch danach noch bleiben. Mhm.
Schon wieder so große Worte hier. Was ist denn hier los in letzter Zeit? Das philosophische Quartett. Es ist natürlich auch so ein deutsches Phänomen, ne? Immer sagen zu müssen, was man gerade so vorhat und wo man hin will. Man kann ja auch mal einfach gucken, was passiert.
Na, ich bin schon ein Freund der Zielgerichtetheit.
Dann doch.
Ja, das ist ja auch gesellschaftlich durchaus wichtig, irgendwie, dass noch Utopien existieren. In welche Richtung soll man sich dann bewegen, wenn man überhaupt kein Ziel vor Augen hat? Im Moment hat zwar niemand da oben ein Ziel vor Augen offenbar, aber es wäre doch wünschenswert.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen Utopien und Plänen.
Na, die Pläne werden ja schon gemacht, um in Richtung Utopie zu wirken, oder?
Bestenfalls.
Zumindest die, die ich so mache.
Ja. Hast du Pläne?
Ja, ich habe verschiedene Baustellen. Ich versuche ja auch der Vernunft sozusagen meinen Dienst zu erweisen. Und ich möchte das nächste Gedichtbändchen zusammen haben, ich möchte den nächsten Notenband zusammen haben und ich möchte die nächste Platte zusammen haben, wenn das hier alles wieder seinen geregelten Gang geht.
Und wann wird das sein?
Ich denke, in einem Jahr wieder.
Okay, ja. Das ist realistisch, finde ich auch.
Wobei, Gedichtband geht ja jetzt auch in dieser Zeit.
Ginge auch, ja. Dann würde der Teil mit den Buchlesungsbesuchen... Quatsch, was habe ich gesagt? Buchlesungsbesuchen?
Ja, schönes neues Wort, ja.
Ich habe früher immer von Neologismen gesprochen. Nee, von Doch, ist ja richtig. Neologismus ist ja richtig. Negolorismus, sowas. Das gibt's nämlich nicht. Negolorismus ist ein Wort, was ein Neologismus ist.
Aber Buchlesungsbesuch ist auch schön. Du meinst Lesungen, ne?
Genau.
Ja. Das ist ja das, wo man eigentlich Geld verdienen kann als Autor.
Ja, das Einzige, was mir wirklich Sorgen macht, betrifft gar nicht mich selber, sondern es wird ja eine Flurbereinigung geben, auch auf Seiten der Theater. Es werden ganz viele kleine Theater wahrscheinlich nicht mehr existieren.
Korrekt.
Und es kann natürlich passieren, dann, dass nur noch die Big Names sozusagen eine Bühne haben, weil die großen Häuser sich tendenziell leichter über Wasser halten können, weil die staatliche Einsicht, die dann zu stützen, größer ist als bei den kleinen Klitschen. Und das könnte durchaus sein, dass so die Unbekannten wie ich dann so ein bisschen hinten überfallen. Aber das ist dann einfach so. Dann ist die Flurbereinigung eben grundsätzlicher Natur.
Hältst du dich tatsächlich für so unbedeutend? Du hast immerhin den Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson-Lied.
Na gut, irgendeinem müssen sie den ja geben. Ja. Es gibt ja den Begriff des Kritikerlieblings.
Mhm.
Der sorgt noch nicht für die Marmelade auf dem Brot. Ja. Von daher, ach, Bedeutung, das steht mir nicht zu, da irgendwie.
Aber trotzdem traust du dich ja live raus.
Ich traue mich schon raus, ja. Aber ich versuche nicht nur auf Zustimmung hinzuarbeiten. Das ist so wahnsinnig langweilig, immer den Konsens zu suchen. Das ist halt, im Grunde ist es natürlich auch ein Zwiespalt, weil angesichts der gesellschaftlichen Meinungen, die da im Moment existieren, wäre ja Konsens mal wieder eine feine Sache. Ja, also, aber da habe ich mich noch nicht positioniert. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich da mit irgendwem argumentieren möchte. Oder nicht gleich sage, vielen Dank, das war's.
Wie erfolgreich bist du denn im Lehrspielen von Sälen?
Ich gebe mir Mühe, dass in der Pause einer Vorstellung, dass sich so ein bisschen bereinigt hat, das Publikum dann. Es ist ja auch tatsächlich immer leichter nach der ersten Hälfte, wenn nur noch die da sind, die irgendwie was mit dem Kram anfangen können. Ja, ich denke, es ist eine Option, Leerspielen von Sälen, doch. Ich bin auch tatsächlich jemand, ich bin kein guter Theaterbesucher, ich bin auch jemand, der schnell rausgeht. Also durchaus auch innerhalb der ersten Viertelstunde, wenn es sich zum Beispiel um eine moderne Inszenierung von Heiner Müller handelt oder so, die dann mit Stroboskoplicht die ganze Zeit arbeitet, wo ich die ganze Zeit irre werde. Da sage ich dann auch vielen Dank, das brauche ich so nicht.
Kino wahrscheinlich ebenfalls. Oder Kino? Gehst du auch schnell raus?
Lichtspieltheater.
Ja, wenn es mir nicht zusagt, dann bin ich nicht der, der durchhält und immer noch hofft, dass da was käme.
Und weshalb gehst du dann in eine moderne Inszenierung? Du weißt es doch vorher.
Das ist ein bisschen peinlich. Ich hatte Freikarten.
Ah.
Es war ein geschenkter Gaul und ich mochte ihm nicht ins Maul schauen.
Mit moderner Malerei hast du es auch nicht so, ne? Und Architektur, auch nicht so dein Ding.
Nee, aber die moderne Malerei kann auch mit mir nichts anfangen. So rum muss man das ja auch mal sehen. Das beruht also auf Beiderseitigkeit. Und da es ja nicht so viele Menschen gibt, die sich gegen bestimmte Auswüchse der Moderne wehren, habe ich das auch manchmal so ganz exklusiv für mich. Es ist ja auch durchaus so, dass die Kunstgattung brauchen ja ihre Sackgassen. Es ist ja nicht so, dass die Zwölftonmusik nicht hätte logisch sein müssen. Das stand einfach auf der Agenda, dass die zwölf Töne eben gleichberechtigt nebeneinander stehen. Diese Sackgasse war nötig, um dann auch wieder den Rückwärtsgang einzulegen. Und so in der Malerei natürlich auch. Wenn ich dann nur noch abstrakt habe, so ein paar Dekaden und nur noch Dekor vorfinde in den Museen, dann wird es auch irgendwann wieder gegenständlich werden und eine Mitteilung machen können über den Zustand der Gesellschaft. Klar. Ja. Von daher bin ich da nicht so pessimistisch, dass das auch wieder in bessere Bahnen geht.
Okay. Irgendwann ist doch aber das Moderne auch alt. Ist das dann altersmilde?
Naja, man sieht ja jetzt schon, wohin das führt. Also ich beobachte häufig, dass hier so ein öffentlicher Bus rumfährt, der so zugetextet ist mit so Mondrian-artigen, also diese Felder, ne, diese Quader in weiß, rot und blau, abgesetzt mit schwarzen Linien und so. Und da sieht man eben auch diese Dekorfunktion der nicht gegenständlichen Malerei, die ist halt unglaublich leicht missbrauchbar und für alles einsetzbar. Und das wäre auch ein Argument, was gegen sie spricht. Und trotzdem war sie an einem bestimmten Zeitpunkt der Kunstgeschichte logisch und notwendig, klar.
Also ein Caravaggio würde nicht auf dem Bus funktionieren.
Na, zumindest bliebe er ein Caravaggio.
Okay.
Also auch für den Betrachter. Für den, der jetzt keinen Mondrian kennt, ist das ja auch irgendwie nicht klar, dass das nicht vielleicht einfach ein Tapetenladen ist, der da irgendwie Reklame macht.
Ich weiß nicht, was dagegen anzuwenden ist. Wenn ich moderne Kunst machen würde, würde ich mich freuen, dass wenn die auf einem Stadtbus veröffentlicht werden würde.
Naja, ich denke ja gar nicht aus der Perspektive Mondrians. Also, was der davon hielte, ist mir egal. Ich glaube, dass die Malerei unheimlich viel vergessen hat von ihren Möglichkeiten, die sie schon mal kannte, dass viele Techniken einfach nicht mehr existieren. Und das fiel mir sehr deutlich auf, als wir die Familie sozusagen... Wir haben ja ein zweites familiäres Standbein in Taiwan und da gibt es ein Museum. Dort stellte ein englischer Maler aus, ein Zeitgenosse, und zwar mit quasi ganz altertümlicher Technik, mit Lasurmalerei, also mit Vasen gegenständlich, die so gemalt waren wie im Stile Van Eycks oder so. Also wirklich so ganz präzise und so unglaublich realistisch, aber es war trotzdem anders arrangiert und der steht natürlich völlig allein in seiner Nische, weil er eigentlich wie ein Relikt wirkt aus einer vergangenen Epoche. Und das sehe ich auch nicht irgendwie, dass das irgendwie mal überhaupt nur ansatzweise Einzug gehalten hätte bei den gegenwärtigen Malern, dass da auch ein gewisses Know-how durchaus auch dem Betrachter zugutekommen kann. Die Flachheit bei Picasso ist doch ärgerlich. Ja, dieses immer mit breitem Pinsel und so weiter und schnell, schnell und dann 30 Varianten eines Bildes. Meine Güte, was ist denn das? Das ist auch im Grunde der Einfluss von Massenproduktion im Industriesektor auf die Kunst. Warum denn nicht sich mal ein bisschen Zeit nehmen, ne, gemütlich mit einem Teechen dabei und es schön ausführen auch? Da hätte ich nichts dagegen.
Kommst du mit moderner Küche klar?
Moderner Küche?
Molekularküche.
Ja. Unseren Quatsch.
Ach so. Kommt auch daher, wo der Picasso herkam. Seine. Costa Brava.
Aha. Nee, Molekularküche brauche ich nicht. Nee, tatsächlich.
Man braucht auch kein Mensch. Was isst du denn gerne so? Was hast du denn so gerne auf dem Teller?
Also ich habe mir angewöhnt, alles zu loben, was serviert wird.
Das ist aber ein grober Fehler.
Nee, das ist wichtig. Wenn zu Hause gekocht wird, ist das wichtig. Draußen im richtigen Leben erlaube ich mir schon Kritik, aber zu Hause nicht mehr.
Ach so, war das gemeint. Also in der freien Wildbahn schon.
Ja, ja.
Du kannst ja trotzdem insgeheim etwas mögen, mehr als das andere. Musst es ja nicht sagen, wenn es auf dem
Teller war. Das erinnert mich an die Frage, was die Lieblingsjahreszeit wäre. Das greift immer zu kurz, wenn es irgendwie ein Leibgericht jeden Tag gäbe, wäre es ja auch Tortur.
Ja, stimmt. Wie hieß der alte Spruch? Wer jeden Tag was Gutes isst, Pasteten und Kapaune, der weiß nie, wann Sonntag ist, hat immer schlechte Laune.
Ja. Wohl wahr.
Ne? So ist es nämlich. Damit kommen wir jetzt nämlich, lieber Marco, zu dem Rezept der Woche von mir.
Das Rezept der Woche.
Du wirst dich freuen, Filippo. Etwas für dich wieder als Halbitaliener.
Ja.
Pasta e Fagioli.
Okay.
Kennst du, ne?
Mit Bohnen.
Ja. Ja. Nudeln und Bohnen. Das war das Rezept der Woche. Nee. Das ist ein italienisches, ganz arme Leuteessen eigentlich mal gewesen. Und ist im Prinzip immer noch. Es ist ja nichts dran, dass man nicht in der armen Leute-Küche so hat, ne? Alles Pasta war schon immer da, sprich Mehl, Bohnen gab's, ein bisschen Olivenöl und Tomaten und Feierabend, Zwiebeln. Das ist das ganze Essen.
Braucht kein Lachs zum Beispiel.
Eben, braucht eh kein Mensch. Und der Witz ist halt natürlich auch deine Zubereitung. Das kann man schlecht machen, das kann man gut machen. Gut machen kann man es zum Beispiel, indem man gute Tomaten nimmt und nicht irgendwelche Drecksdosen-Tomaten vom Discounter für 19 Cent die Dose, die im Übrigen zu fast 90% alle aus China stammen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die geschätzte Zuhörerschaft das weiß. Du weißt es, ja?
Ich weiß es, ja. Ja. Und Italiener haben es angezettelt. Das ist die Schande.
Genau. Auch wenn draufsteht aus Italien, heißt es, dass sie in Italien eingedost worden sind. In Wahrheit sind sie in riesigen Containern aus China hierher transportiert worden. Also Obacht. Manchmal steht halt auch drauf, Tomaten aus Italien. Aber da kostet halt eine Dose dann keine 19 Cent, sondern 1,39. Oder im Extremfall, und damit sind wir beim Thema, San Marzano-Tomaten sind die besten, die es gibt auf der Welt. Da kostet eine Dose mal eben 2,39. Aber wenn man was Gutes essen, muss man auch ein bisschen was Geld hinlegen dafür. Bohnen kann man nehmen aus dem Glas oder aus der Dose, taugt aber nichts. Schöne, dicke, weiße Bohnen über Nacht einweichen, da hat man die Bohnen. Und das Rezept ist eigentlich ganz einfach. Zwiebelchen anschwitzen in Olivenöl, dann einen Schluck Weißwein dazu ablöschen, reduzieren lassen, dann die Tomaten dazu, ein bisschen Tomatenmark rein, und anrösten lassen, dann die Tomaten dazu, Bohnen dazu, einkochen lassen, Mittagessen. Ja. Man kann auch eine Fleischbrühe noch reinschütten oder eine Gemüsebrühe, wenn man mag, braucht man eigentlich nicht. Das Ganze über Pasta, Rigatoni oder was sonst was man hat und drauf dann einen Schluck Olivenöl, gutes nochmal und halt einen Parmesankäse drüber gerieben oder was Ähnliches. Auch da gilt, Parmesan ist ein Luxusgut. Eigentlich war das früher ähnlich wie Olivenöl auch, was wo man in der Familie sehr, sehr sparsam mit umgegangen ist. Ich habe dir schon mal erzählt, glaube ich, Filippo, ich bin jetzt in Italien aufgewachsen, in Milano. Und da gab es so einen Lebensmittelladen, Alimentari, stand da groß dran, weiß ich noch. Und da kamen mittags die alten Frauen aus der Nachbarschaft, die gekocht hatten daheim, und haben tütchenweise Parmesan gekauft. Also wirklich 5 Gramm oder so, oder 10 Gramm. Da gab es so kleine Pergamenttütchen. Und dann haben die sich das weghobeln lassen vom großen Leib in dem Geschäft und haben das dann mit nach Hause genommen. Nicht so wie bei uns, dass man da kiloweise das Zeug daheim rumliegen hat. Auch da gilt nämlich dann, eine gute Qualität ist halt eine gute Qualität und die kostet auch Geld.
Ja.
Dann lieber weniger und anständig. Oder guck mal in Griechenland, wie da in armen Familien oder in normalen Familien eigentlich mit dem Olivenöl umgegangen wird. Ganz, ganz sorgsam. Sprich, achte die Qualität des Produkts und du wirst viel Spaß haben beim Essen und es wird dir schmecken. Das war das Rezept der Woche. Pasta e Fagioli.
Und wer da Crema di Balsamico drüber schüttet, der wird erschossen.
Der wird erschlagen, genau. Oder in Crema di Balsamico ertränkt.
Wirst du es nachkochen, Marco?
Nein.
Ich muss mal mir schon vorher klar.
Wir werden jetzt von der Redaktion konfrontiert mit der Antwort der Woche und wir sollen uns Gedanken machen, was wohl die Frage dahinter war oder ist.
Die Frage der Woche. Ich war nicht wirklich nackt, ich hatte nur keine Kleider an. Josephine Baker.
Das war das mit dem Bananenröckchen, ne? Eine Anspielung. Ja, warum sind Sie denn nackt aufgetreten? Die Frage.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Oder wie können Sie es wagen, nackt aufzutreten?
Ja. Nico, Marco, schlecht.
Ich denke, die Frage wird abgezielt haben auf den Schutz der Jugend. Wie können Sie der Jugend angetan haben und so weiter?
Nackt aufzutreten.
Mhm. Das ist also eine Verteidigungsrede dann.
Hm? Ja, da wird es gewesen sein.
Wir werden es übrigens nie erfahren.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich noch viel mehr offenbart, als man jetzt weiß. Das ist doch das Verrückte, oder? Mit historischen Sachen. Die liegen immer weiter zurück und es wird immer mehr dazu herausgeforscht.
Dabei werden sie immer historischer.
Ja.
Ja.
Was schätzt du, wird man über dich mal sagen, wenn du nicht mehr bist?
Wer war er?
Wird man fragen. Ja. Hat jemand sein Werk verstanden? Ich glaube, die Leute wissen nicht, also wenn man dich hört, abgesehen davon, du bist wirklich ein hervorragender Musiker und auch noch so gehässig, dass du mehrere Instrumente spielst.
Naja, spielen nenne ich es gar nicht. Ich missbrauche sie, ja. Also die haben immer eine Funktion zu erfüllen. Ich habe zum Beispiel angefangen, jetzt in der Zeit E-Bass zu üben und hatte 3 Wochen später dann, musste ich zum Orthopäden. Und dann hat er mir einen Tennisarm diagnostiziert, links, obwohl ich Rechtshänder bin, und sagt, das ist nichts Ungewöhnliches, ein Tennisarm. Ja, jetzt habe ich quasi die Steffi Graf in mir noch erfüllt und bin musikalisch auch gar nicht weitergekommen dadurch.
Aber du arbeitest schon hart an so kurzen Perlen, wie du es sagtest.
Ja, ich habe schon eine Vorstellung, wie es am Ende sein soll oft. Und braucht dann ein paar Ohren, ja, klar.
Hast du ein Haustier?
Bis auf die Milben hier? Nee.
Warum nicht?
Ehrlich gesagt, ich werde im Leben kein Haustier haben. Das hat mit meiner Historie zu tun. Ich habe als Kind 3 Wellensittiche verschlissen. Einen habe ich rausgesetzt auf dem Balkon, der hat Zug bekommen. Der zweite ist hinter den Schrank geflogen und nicht rechtzeitig gerettet worden.
Liegt er heute noch da?
Vermutlich zumindest. So ein paar archäologisch zu bergende Artefakte. Und der dritte war das Tragische. Der dritte war dann, es hieß dann so, jetzt räumen wir mal auf hinterm Schrank. Und da lagen halt so 1 Meter hoch Federn hinterm Schrank. Und meine Mutter hatte dann beschlossen, dass der Vogel freizulassen wäre. So, und das gab natürlich sehr viel Tränen und seitdem ist das Haustier für mich gestorben.
Wo du willst aufräumen, dann liegen die hinterm Schrank lauter Wellensittich.
Man könnte sie immerhin zum Kissen verarbeiten.
Ja, genau. Samtsittig.
Ja. Wäre unsittlich.
Ja, unsittig. Und der unsittliche unsittig. Ja, in Berlin habt ihr ja aber jede Menge Haustiere, auch wenn ihr. Du musst nur aus dem Fenster rausgucken, das siehst du ja schon.
Es gibt nur Hunde. 20% Umsatzsteigerung.
Wildschweine und Füchse.
Ja, leider.
Wenn man das Fernsehen anmacht, sieht man immer nur in Sendung über Wildnis Berlin.
Ja, wir sind tatsächlich vor 2 Tagen im Bucher Forst von einem Förster zusammengestaucht worden, weil wir in einem Naturschutzgebiet
ohne Hund rumgelaufen seid.
Den Weg verlassen hatten. Oh. Wir haben uns quasi verlaufen. Und dann sagte er, wenn ihre Kinder neben einer Bache stehen, die versteckt sich und dann rennt die Bache los, dann kann ich nicht für die Sicherheit ihrer Kinder garantieren. Ja.
Das Luxe, das mache ich schon. Machen Sie keine Sorgen, ich bin ja da.
Ich bin ein Keiler.
Ja,
ja, es war unschön. Es war, er hatte recht, aber sein Tonfall war so war
Berliner, zu scharf. Berliner, ja, logisch. Haben wir ja den Tonfall.
Das Tier der Woche
ist das Großstadttier. Das Tier in der Großstadt. Das ist das Wildtier in der Großstadt.
Ah, okay.
Nicht das Hühnchen bei Penny im Tiefkühlregal. Nee, das heißt ja immer, in Berlin sind sie, wie gesagt, da machst du einen Fernseher an, siehst immer nur Wildschweine oder irgendwelche Füchse da und sowas da rummachen. Igel, jede Menge Igel in Berlin. Und ich denke mir, das ist ein vollkommener Schwachsinn. Es gibt es woanders genauso. In Frankfurt, Patricia, Kollegin, wohnt in Bergen-Enkheim. In Enkheim, da ist manchmal ein Reh morgens im Garten.
Einen Wombat hingegen sah ich nie.
Selten, nein, aber Rehe. Ja. Rehe. Und wenn das in Berlin wäre, würde es sofort heißen, wilde Tiere mitten in der Großstadt, würde dann in der Bildzeitung stehen.
Ja.
In Frankfurt ist das normal. In Haarheim, Wildschweine ohne Ende. Du wohnst ja auch da irgendwo außerhalb.
Ja.
Gibt es auch Viehzeug?
Pferde.
Pferde, siehst du, wilde Pferde. Wilde Pferde. Ja, da haben wir es mal wieder. Ängste.
Flusspferde in der Nidda.
Bisons.
Ja.
Mitten in Frankfurt. Aber es gibt tatsächlich 2 wilde Tiere in Frankfurt, die ich nämlich fast täglich beobachte. Und von denen möchte ich berichten. Es handelt sich nämlich um einen Wanderfalken und um 2 Krähen. Wanderfalke wohnt oben auf dem Hochhaus am Nibelungenplatz. Man hört es eben rumschreien. Also sind 2 Wanderfalken genau genommen. Das muss man ja erwähnen. Also ein Mann und eine Frau. Ein Paar, so heißen die. Und wir haben noch kleine Wanderfalkenkinder. Und die Kinder schreien immer im Nest rum wie entfesselt. Und die Alten kreisen da um den Turm herum und schreien auch. Und es sind in der Tat Wanderfalken. Man könnte ja meinen, es wären Turmfalken, nachdem sie auf einem Turm wohnen. Nein, ich habe einen Ornithologen gefragt und der sagte, nein. Die Wanderfalken sind nämlich sesshaft geworden in der Regel. Die wandern gar nicht mehr, sondern sie machen so, als wären sie Turmfalken und bewohnen Türme. Mhm. Und gelegentlich, 2-mal habe ich schon gesehen, dann schlagen sie eine Taube. Deswegen gibt es auch erfreulicherweise wenig Tauben bei uns im Büro.
Im Büro.
Im Büro, genau. Ich habe noch nie eine Taube gesehen bei uns im Büro. Ist wegen der Wanderfalken. Und die schlagen die im Flug. So, wenn eine Taube unten auf der Straße sitzt oder auf dem Dach sitzt, ist es sicher. Erst wenn sie hochfliegt, dann kommt der Wanderfalke von oben runtergeschossen und schlägt sie.
Ja. Aber warum schlägt er sie?
Weil er Hunger hat.
Ach, er frisst sie auch.
Er schlägt sie zuerst. Er schlägt sie so lange, bis sie tot sind. Er schlägt sie tot, sozusagen. Ja, ja. Und wie die Leute, die im Krieg gefallen sind, ne, haben sich wehgetan. Nein, er schlägt sie. Erstmal fallen die meisten Federn schon mal ab von der Taube. Im Luftkampf. Das sind unglaublich viele Federn, fliegen da durch die Lüfte. Und das ist der Rest von der Taube, die nackte Taube sozusagen. Die tragen sie dann ins Nest oben auf den Turm und dort fallen die Kleinen über sie her. Das sieht man nicht von unten, das hört man nur, wenn sie schmatzen. Und dann gibt es noch 2 Krähen, die wohnen auch da. Von denen berichte ich ein anderes Mal. Da können sie sich jetzt schon mal darauf freuen, dass ich bald von 2 Krähen berichten werde.
Dann kommen wir doch eher zur Auflösung des Geräuschs. Ja.
Das Wort ist dengeln.
Hämmern, dengeln, ja. Was hört man denn?
Es könnte auch so ein Milchaufschäumer sein, also irgendwas mit einem kleinen Motor. Und dann klopft man so den Schaum, den klopft man dann ins Glas.
Es handelt sich um Etablissements, die es zu erraten gilt.
Sägeschläge. Komm, wir gehen in den Sägeschlag heute Abend. Einen trinken.
Man hört konkret einen Bohrer.
Am Bohrer ist es.
Und dann?
Okay. Bohrschlag, Schlagbohrer.
Dann hört man Schlagen auf Metall.
Ja.
Was hat man dann?
Eine Aua, wenn man getroffen wird.
Man hat keine Beule, sondern?
Eine Delle.
Ja, es geht um die Bordelle.
Ach,
Aua. Ja, natürlich.
Ja, das
fällt einem wie Schuppen.
Lenny krümmt sich auch vor Schmerzen da hinten. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt aufhören. Wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen.
Es ist ganz praktisch, dass die Auflösung dieses Geräuschs der Woche immer am Ende der Sendung ist, weil dann wollte man sowieso aufhören, wenn wir aufgelöst haben.
Also, wenn Sie Fragen, Wünsche zu besseren Geräuschen haben, Anregungen, immer bitte eine Mail an info@stahlburg.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, außer dem Geräusch natürlich, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Damit unterstützen Sie uns. Und wenn Sie uns monetär unterstützen möchten in diesen harten Zeiten, dann erfahren Sie alle näheren Informationen unter www.stahlburg.de. Stahlburg, wie stets ohne H, stahlburg.de. Das war's. Wir bedanken uns beim momentan gerade ein Glas Wasser trinkenden Kabarettisten und Autor Marco Tschirpke. Es war schön, dass du da warst.
Marco, auch dir vielen Dank.
Wir haben uns ja redlich bemüht.
Ja, genau. Vielen Dank für deine Beteiligung, deine sehr fruchtbringende. Du warst uns eine Bereicherung. Dankeschön.
Und alle näheren Informationen zu dir und deinen Werken stehen bei uns in den Shownotes.
Ja, Schofnotes.
In den Schofnotes, also unter dem Podcast.
Und wenn wir mal wieder Theater machen, dann wirst du vielleicht eingeladen.
Ja,
wenn du dann noch auf die Bühne willst überhaupt.
Ja, genau.
Wenn du noch zu uns willst. Überhaupt.
Das müsst ihr euch wirklich gut überlegen, ja, ob ihr euch das leisten könnt.
Ja, ich weiß. Sehen wir dann.
Aber ich lasse extra den Flügel stimmen.
Ich denke, jetzt der Aufbau jetzt mit diesen drei Stühlen hinten, das reicht dann wahrscheinlich auch.
Für die zwei Zuschauer, ja.
Wir nämlich.
So, aus, Schluss, Ende. Danke, tschüss.
Auf Wiederhören.
Einen schönen Tag noch.
Ebenso.
Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhardt-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off Iris Reinhardt-Hassenzahl.